Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Im Oktober 2025 reiste eine Gruppe von 10 Personen, alle aus dem gewerkschaftlichen Umfeld und Mitglieder von Solidar Austria, dem entwicklungspolitischen Verein der österreichischen Gewerkschaftsbewegung, in die Republik Moldau. Ein Reisebericht von Radio Froh.
Solidar Austria, der entwicklungspolitische Verein der österreichischen Gewerkschaftsbewegung, hat im Oktober 2025 eine Begegnungsreise in die Republik Moldau unternommen, dem Land in Europa, das an seinen Grenzen von der Ukraine und von Rumänien umgeben ist. Es hat keinen Meereszugang und wird touristisch noch wenig wahrgenommen. Moldau und Georgien gehören neben der Ukraine zu jenen Ländern, die infolge des Angriffskrieges auf die Ukraine im Frühjahr 2022 ein EU-Beitrittsgesuch eingereicht haben. Bereits wenige Monate später wurde Moldau der Kandidatenstatus zugesprochen. Ende 2023 machte die EU den Weg frei für den Beginn von Beitrittsverhandlungen. Bereits seit einigen Jahren fand eine Annäherung Moldaus an die EU statt. Parallel zum Erweiterungsprozess arbeitet die EU mit Moldau zusammen, um die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken, unter anderem im Zuge der östlichen Partnerschaft. Seit 2016 ist das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Moldau in Kraft, welches als Vorstufe zum EU-Beitritt gilt. Das Abkommen bezweckt die Unterstützung des Landes bei seinen Reformbestrebungen. Durch die Sendung führt Sandra Hochholzer. Hören wir zum Einstieg Emma Wischerter. Sie hat die Reise für Solidar Austria organisiert.
Die Begegnungsreisen von Solidar sind eigentlich schon seit Gründung des Vereins Teil der Arbeit. Und also vom Verein und irgendwie mit diesem Ziel, Arbeitnehmerinnen in Österreich die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen in anderen Ländern näher zu bringen. Und es geht bei diesen Begegnungsreisen eben ganz stark auch um einen gewerkschaftlichen Austausch, das heißt sowohl mit Fachgewerkschaften, Gewerkschaftsbünden, aber auch tatsächlich vor Ort in Betrieben mit den Menschen zu reden, also Betriebsbesuche zu machen. Und dieses Jahr war in Moldau, die Republik Moldau, unser Ziel, weil Solidar eigentlich schon sehr eng mit den Gewerkschaften in Moldau zusammenarbeitet, seit vielen, vielen Jahren. Aber eigentlich Moldau noch nie ein Reiseziel war und wir genau da einfach nochmal die Verbindungen noch stärken wollten. Die Reise hat eigentlich sowas wie circa 3,5 Tage umfasst. Also es war vom 13. Oktober bis 16. Oktober 2025. Und begonnen hat es mit einem gemeinsamen Abendessen in einem traditionellen Restaurant. Dann standen eigentlich sowohl kulturelle als Aktivitäten am Programm, wie auch eben der Austausch mit den Gewerkschaften. Und wir haben an einem Tag Transnistrien besucht, weil dieser eingefrorene Konflikt mit Transnistrien ja doch auch ziemlich die Gesellschaft in Moldau prägt und auch relevant ist für den EU-Beitritt des Landes. Wir haben eine Stadtführung gehabt in Chișinău und das Parlament besucht und eben einen Tag, an einem Tag dann auch den Gewerkschaftsbund besucht, einen Betriebsbesuch gehabt in einer Schokoladenfabrik Bucuria und abends der Abschluss der Begegnungsreise war dann noch der Nationalfeiertagsempfang der österreichischen Botschaft in Moldau.
Als Einstimmung auf die Reise gab es ein Vorbereitungstreffen mit einem Input zur Geschichte des Landes. Markus Strohmeier ist nicht nur Leiter des internationalen Referats des ÖGB und Geschäftsführer von Solidar in Wien, er ist auch Historiker und Honorarkonsul der Republik Moldau.
Also ums Jahr 1460 entsteht dieses Fürstentum Moldau. Der Name weiß man nicht ganz genau, woher er kommt. Angeblich war es der Name von einem Hund, von einem Fürsten. Der Hund hieß Mold. Aber ob das stimmt, ich weiß es nicht. Das hat auch die Blütezeit war eben unter Stefan Celmare und sein Erfolg war der Kampf gegen die Osmanen. Und das hat ihm eben sehr berühmt gemacht. Und nicht lange hat es gedauert, ist das Land Nach dem Tod von Stefan Schelmare haben sich die zerstritten, diese Fürsten, die unter ihm gedient haben. Und 1792 besiegen die Russen das türkische Heer und es kommt zum Frieden von Jasch. Das Gebiet haben die Russen als Bessarabien bezeichnet, weil einer der Fürsten, der mit den Russen kollaboriert hat, der hieß Bessarab. Bessarab der Erste. Und deswegen haben sie dieses Land Bessarabien genannt und machten Moldau zum Bestandteil von Russland. Und das ist entscheidend. Auch die gewerkschaftlichen Ursprünge, die Ursprünge der moldauischen Arbeiterbewegung liegen im Russischen Reich. Die waren immer mit der russischen Arbeiterbewegung verbunden und nicht mit der rumänischen. Sie haben zwar rumänisch gesprochen zu Hause, aber die Verkehrssprache im Russischen Reich war ausschließlich russisch. Und die Russen haben versucht, die Moldauer auch zu russifizieren, also dass sie überhaupt aufhören, rumänisch zu sprechen. 1917 war die Oktoberrevolution in Russland, die Kommunisten übernehmen die Macht in der späteren Sowjetunion und die Moldauer versuchen, sich abzuspalten. Sie errichten 1917 eine eigene demokratische Republik Moldau, spannend. Sie wollen alleine sein, nicht rumänisch und auch nicht russisch, das ist entscheidend, sondern zwischen beiden Ländern. Und das gelingt aber nicht. Nach ein paar Wochen wird das Gebiet von der rumänischen Armee, 1918 schon im Frühjahr, marschiert die rumänische Armee ein und Moldau wird Bestandteil von Rumänien. Viele Moldauer haben das begrüßt, weil sie ja rumänischsprachig waren und diese ständige Unterdrückung durch die Russen satt gehabt haben. Also das war schon eine Befreiung für viele Moldauer, dass die Rumänen dieses Land an sich genommen haben. Aber nicht alles haben die Rumänen besetzt. Den einen Teil über den Fluss Dniester, das heutige Transnistrien, eben diese abgespaltene Region, die haben es nicht besetzt. Die blieb unter russischer Kontrolle. Das hat viel mit der heutigen Situation zu tun. Also die heutige Situation ist nicht von irgendwoher entstanden. Dieses Gebiet liegt eben östlich von dem Fluss Dniester, trans, also über den Fluss Dniester, und ist damals unter sowjetischer Kontrolle gewesen. 1922, und das ist entscheidend, rufen die Russen, also die Sowjetunion, ruft die moldauische autonome sozialistische Sowjetrepublik aus. Und Moldau wird innerhalb der Ukraine zu einem eigenen autonomen Staat. Und es gibt also seit 1922 eine moldauische Staatsidentität. Das ist auch entscheidend. Und die haben auch, die Provinzhauptstadt ist eben Jasch und die Hauptstadt des unabhängigen Moldaus ist Chișinău. Aber historisch war das einmal ein Gebiet und historisch nicht dazu gehört hat eigentlich dieser Teil, was heute Transnistrien ist. Also das muss man auch ehrlicherweise sagen, das war historisch nicht immer Bestandteil von Moldau und es war auch nie ein rumänischsprachiges Gebiet. In Transnistrien war immer eine slawische Mehrheit, da hat man immer Russisch und Ukrainisch gesprochen. Zweiter Weltkrieg und wie ich euch gesagt habe, es war kein leichtes Überleben in Moldau. Der Hitler und Stalin haben 1939 einen geheimen Pakt gemacht, nachdem zwei Drittel Polen an Deutschland gehen und die Sowjets einen Drittel von Polen bekommen, die baltischen Staaten, Lettland, Litauen und Estland und Moldau wieder zurückbekommen. Und genau das passiert 1940, bekommen sie diesen Teil von Moldau wieder zurück, der heute die Republik Moldau ist, und errichten dort, und zwar diesmal wirklich ganz eigenständig, eine moldauisch-sozialistische Sowjetrepublik mit Chișinău als Hauptstadt. Also es ist eine der damals 16 gleichberechtigten Sowjetrepubliken geworden, Moldau. Am 22. Juni 1941, also das ist nicht lang, nicht einmal ein Jahr später, greift Deutschland und Rumänien und die Slowakei, ein paar andere Länder, Finnland, greifen die Sowjetunion an. Unternehmen Barbarossa, der große Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941 und die Rumänen erobern Moldau wieder zurück. So. Russisch wird wieder verboten, die Kommunisten werden umgebracht, die rumänische Armee errichtet dort ein Terrorregime und sie nutzt Transnistrien für die Unterbringung der rumänischen Juden. Rumänien hat so 150.000 Juden gehabt und alle diese Juden sind nach Transnistrien deportiert worden und man hat sie einfach dorthin gebracht, ohne Essen, ohne Unterkunft, ohne allem. Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt? Ohne Essen, ohne Unterkunft, nur abgeriegelt das Gebiet. Keiner konnte das Gebiet lebend verlassen. Und von den 150.000 Juden sind 100.000 Jüdinnen und Juden gestorben dort. Die sind einfach verendet dort. Das war eines der grausamsten Kapitel des Holocaust und ist relativ unbekannt. Kennt kaum jemand bei uns, weil es eben kein KZ war. Die haben kein Lager errichtet, sondern sie haben sie nach Transnistrien getrieben, haben einen Zaun herumgebaut und haben gesagt, macht's auch was wollt's. 1944, und das meine ich dann auch wirklich, befreit die Rote Armee Moldau. Also 1944 wird Moldau wiederhergestellt, wieder als Sowjetrepublik. 1949 kommt es zu einer brutalen Sowjetisierung. Also alle, die mit den Rumänen kollaboriert haben, werden umgebracht, eingesperrt. Und insgesamt, stellt euch das vor, 7% aller moldauischen Familien, ganze Familien, werden verbannt, müssen Moldau verlassen. Die werden nicht umgebracht, aber sie werden nach Sibirien transportiert, nach Kasachstan, nach Usbekistan. Und da sind wirklich tausende Familien in die Verbannung gekommen. Der Parteichef ist jemand, den die Älteren unter uns noch kennen, der Leonid Brezhnev. Das war der Parteichef damals und sein Stellvertreter war der Tschernenko, der dann der Letzte vor dem Gorbatschow als Generalsekretär der Kommunistischen Partei war. Die zwei haben große Karriere gemacht, Brezhnev und Tschernenko, und haben dort begonnen mit ihrer politischen Arbeit. Da sind sie berühmt geworden in Moldau. Russisch wird Staatssprache, zweite Staatssprache. Also Rumänisch wird nicht mehr gesprochen, es ist verboten. Du darfst nicht Rumänisch sprechen, aber du kannst Moldawisch sprechen, was genau dasselbe ist, logischerweise. Ja. Ende der 80er Jahre, Gorbatschow ist Parteichef, und in dieser Phase, wie Gorbatschow Parteichef ist, ist die Politik sehr liberal in der Sowjetunion, und in Moldau bildet sich eine Gruppe pro-rumänischer Politiker. Die sagen, wir wollen zurück zur Heimat Rumänien, wir sind Rumänen, wir waren nie Moldauer. Moldau ist einfach eine Region von Rumänien und wir brauchen kein eigener Staat sein, sondern wir wollen Teil der Heimat Rumänien sein. Und diese Gruppe ist immer stärker geworden, sehr stark geworden. 1991, am 27. August, das ist auch Staatsfeiertag, erklärt die Republik Moldau die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Und dann hat es aber das Problem gegeben, dass die Politiker, die die Macht gehabt haben in Moldau, den Anschluss an Rumänien wollten. Das war für die Rumänischsprachigen okay, aber für die Nicht-Rumänischsprachigen war es nicht okay. Und da waren viele, Hunderttausende, die nicht Rumänisch sprechen können. Das sind zum einen die Gagausen, das ist eine Minderheit, eine türkische Minderheit. Das ist ca. 70% ähnlich der türkischen Sprache. Und dann waren die Slawen, ja, die Russen, die Ukrainer, die Bulgaren, serbische Minderheiten gibt es. Also es gibt verschiedene Minderheiten dort und die wollten nicht nach Rumänien, weil das war ja klar, wenn die sich anschließen an Rumänien, dann sind sie ganz kleine Minderheiten in diesen riesigen Rumänien. Was passiert dann mit ihnen? Und die haben sich begonnen zu wehren, und zwar mit Waffen. Vor allem in Transnistrien hat man begonnen, sich zu wehren. Und dann hat die moldauische Armee ist dann eingeschritten, man hat eine moldauische Armee aufgebaut und 1992 gibt es also einen Bürgerkrieg. Die Moldauer hätten den gewonnen, wenn nicht, und jetzt kommt's, die russische Armee, dort war nämlich immer noch stationiert, immer noch, obwohl die Sowjetunion ja nicht mehr existiert hat und Russland weit weg ist, war immer noch die 14. russische Armee dort stationiert, in Transnistrien. Und die haben auf der Seite der Separatisten mitgekämpft. Und gegen die hat die moldauische Armee keine Chance gehabt. Und dann musste man einen Friedensvertrag unterschreiben, und so ist dieser Teil bis heute abgespalten.
Bei den Parlamentswahlen Ende September 2025 haben die proeuropäischen neoliberalen Kräfte unter Präsidentin Maia Sandu ihre absolute Mehrheit verteidigen können. Trotz den Spannungen vor den Wahlen kam es infolge des Wahlergebnisses zu keinen gröberen Unruhen in Moldau.
Ich habe auf jeden Fall den Eindruck gewonnen, dass eine große Erleichterung vorherrscht. Also am 28. September 2025 waren ja die Parlamentswahlen, wo eben diese proeuropäische Partei eine Mehrheit bekommen hat, eine jetzt nicht mehr so große Mehrheit wie zuvor, aber doch eine Mehrheit. Und das kam eigentlich in allen Gesprächen immer wieder, dass das doch so eine gewisse Erleichterung ist, dass man weiß, okay, der Kurs bleibt proeuropäisch. Die Reformen, die vielleicht schon angegangen worden sind, kann man so weiter durchsetzen. Weil wenn jetzt genau eine quasi pro-russische Parteigruppe gewonnen hätte, dann hätte sich da einfach in der Gesellschaft politisch, wirtschaftlich nochmal sehr viel wieder verändert. Natürlich die Richtung eine ganz andere geworden. Und so ist doch so eine gewisse Erleichterung spürbar gewesen. Auch weil gerade die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, mit den Gewerkschaften, mit den Betrieben, die sich doch ganz stark auch an Europa, an der EU orientieren und da irgendwie auch versuchen, eben diese wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken, auch quasi sich in den sozialen Rechten, einfach den Rechten der EU anzunähern. Großes Thema für die Gewerkschaften natürlich ist auch der Mindestlohn, die Gehälter, die in Moldau nach wie vor sehr, sehr niedrig sind. Und da ist eben die Hoffnung da, dass das mit diesem Beitrittskandidatenstatus und dieser Ausrichtung an die EU doch auch die Unterstützung von europäischen Ländern da ist, Moldau auf dem Weg genau zu unterstützen. Was natürlich nach wie vor ein Problem ist, ist dieser eingefrorene Transnistrien-Konflikt, der dem ein wenig im Weg steht. Also solange dieser Konflikt nicht gelöst wird, ist es wahrscheinlich sehr schwierig, dass Moldau tatsächlich der EU beitreten kann, weil einfach die Regierung in Moldau überhaupt keine Kontrolle über dieses Territorium hat. Und genau das, also ein Land in der EU zu haben, wo die Regierung über Teile des Landes keine Kontrolle hat, das ist schlichtweg nicht denkbar. Aber wer weiß, vielleicht hat eben diese weitere Zustimmung zur EU hilft doch auch, irgendwie diesem Konflikt wieder anzugehen, sich dem zu nähern.
Was die Republik Moldau mit Österreich verbindet, sind nicht nur ein kurzes Stück Donauufer und ein Stück Geschichte aus der Zeit der Monarchie. Tatsächlich ist es viel mehr, weil es gibt viele nationale und internationale Bemühungen und auch österreichische Projekte und Initiativen. Zu den internationalen Bemühungen gehört die Einrichtung einer HTL nach österreichischem Modell. Die HTL in Chișinău wurde im September 2025 eröffnet. Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Hier werden die Schüler und Schülerinnen auf ihre Arbeit als technische Fachkräfte vorbereitet. Paulus Adelsgruber unterrichtet an der HTL in Chișinău.
Ich bin seit 8 Jahren hier und über 5 Jahre Lektor an der Universität hier über den ÖAD, über das Lektoratsprogramm. Und seit mehr als einem Jahr bin ich jetzt an der österreichischen Auslandsschule, die ganz neu ist. Das ist eine HTL für Elektronik. Also ich habe jetzt ein Jahr lang die Vorbereitungskurse Deutsch gemacht und seit 1. September 2025 ist der Schulbetrieb in vollem Gang. Und wir unterrichten ungefähr 50 Schülerinnen und Schüler in der Fachrichtung Elektronik. Wir sind zurzeit noch eingemietet in einem anderen Gebäude, aber unsere eigene Schule wird dann demnächst gebaut. Also die Idee geht auf Minister Polaschek noch zurück. Und das ist jetzt die 9. österreichische Auslandsschule. Also es wird nach österreichischem Lehrplan unterrichtet. Der wird leicht angepasst. Also die moldauischen Schülerinnen und Schüler können nach 3 Jahren auch einen moldauischen Schulabschluss machen, also die moldauische Matura, und nach 5 Jahren die österreichische. Und danach steht ihnen der Bildungsweg, also das Studium in Österreich, offen, beziehungsweise einfach der Einstieg ins Berufsleben, entweder hier oder in Österreich, haben sie dann hoffentlich gute Chancen für ihre Zukunft.
Diese Chancen für die Zukunft sind mein Stichwort, weil viele Menschen verlassen die Republik Moldau in Richtung Europäische Union, um dort bessere Arbeitsbedingungen zu finden, konkret überhaupt Arbeit zu finden und mit der Hoffnung auf bessere Bezahlung. Bleiben die Fachkräfte, die in der HTL ausgebildet werden, dem Land erhalten oder ist es ein Sprungbrett zu besseren Jobs im Ausland?
Das ist schwer zu prognostizieren, aber es ist generell so, dass Schüler und Schülerinnen mit Sprachkenntnissen eher dann ins Ausland gehen, also unabhängig, welche Schulform sie absolvieren. Aber es ist eigentlich die Regel, dass die Besseren, sage ich mal, eher dann ein Stipendium in Rumänien kriegen, sehr viele, und auch in anderen Ländern. Also war einmal in einer Klasse, da sind sehr viele wollten dann nach Holland gehen. Da gibt es ein Programm, gibt es eine Universität, die auf Englisch unterrichtet und die sehr attraktiv ist für viele. Aber das Spektrum ist sehr breit. Also die Emigrationsländer sind sehr breit gestreut. Früher war auch Russland sehr attraktiv. Das ist jetzt weniger, obwohl es dort auch noch eine große Diaspora gibt. Also die wichtigsten Länder sind Italien, Spanien, Deutschland, England. Aber moldauische Diaspora gibt es eigentlich fast auf der ganzen Welt. Also bei den letzten Wahlen, da sieht man immer, wo die ganzen Stimmen herkommen. Die besser Ausgebildeten gehen eher weg, aber es gibt auch wieder Ausnahmen. Zum Beispiel die Medizin-Uni ist relativ, hat einen guten Ruf. Da studieren einfach viele auch hier Medizin. Und hier gibt es auch viele internationale Studenten. Also es kommen viele aus dem arabischen Raum, aus Israel, Palästinenser vor allem und Inder, Bangladeschis, die hier an der Medizin-Uni studieren. Das ist wahrscheinlich die Fakultät mit den meisten internationalen Studenten. Und die hat einen ziemlich guten Ruf. Und wenn man hier spazieren geht, sieht man unglaublich viele Zahnarztpraxen. Also es gibt da relativ hohen Standard in dem Bereich. Und die ganzen Auslandsmoldauer, die kommen auch im Sommer meistens und lassen sich medizinisch durchchecken.
In Moldau gibt es einen gewerkschaftlichen Dachverband, den GNSM, unter dem 24 Fachgewerkschaften zusammengeschlossen sind. Die Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder beträgt etwa 270.000 bei nur 2,7 Millionen Einwohnerinnen. Ich hatte die Möglichkeit, mit Lilia Franz zu sprechen, der Vizepräsidentin und Bildungsverantwortlichen des Moldauischen Gewerkschaftsbundes.
Welche Positionen nehmen die Gewerkschaften in der Republik Moldau ein, wenn es um einen Beitritt zur Europäischen Union geht?
Este rolul sau ce poziție își asumă sindicatele în Republica Moldova când vorbim despre integrarea în Uniunea Europeană?
Sindicatele în Republica Moldova vis-a-vis
die Gewerkschaften in der Republik Moldau meinen oder sind der Meinung, dass sie einen wichtigen Partner sind in Bezug auf die europäische Integration, weil sie als ein Änderungsmotor wirken können.
Welche Hoffnungen verbinden sich mit dieser Kandidatur?
Ce speranțe vă puneți dumneavoastră în legătură cu această candidatură?
Speranțele noastre vin în contextul
unsere Hoffnungen beziehen sich auf die Rechte der Angestellten, dass diese Rechte nicht weniger werden, sondern mehr und auch die Garantien.
Und gibt es auch Befürchtungen, die abzuwehren sind im Beitrittsprozess?
Și sunt și frici sau griji pe care trebuie să le combatem în acest proces de integrare?
Una dintre fricile pe care o avem noi este
eine der wichtigsten oder der größten Ängsten ist, dass in diesem Vorbereitungsprozess zum EU-Beitritt die Garantien, die die Angestellten schon haben, nicht weniger werden, sondern doch mehr und sicherer. Eine andere Angst in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, oder wir sind nicht sicher, ob unser Arbeitsmarkt eine Migrationswelle annehmen kann, sozusagen. Ja, im Sinne, dass bei uns im Lande Leute kommen aus dem Ausland und damit wir allen dann einen Arbeitsplatz auf unserem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen können. Aber wir glauben, mit der Zeit werden wir das Schritt für Schritt oder uns darauf vorbereiten können. Also auf einen großen oder auf eine große Migrationswelle auf dem Arbeitsmarkt. Und auch was Sozialschutz betrifft, da haben wir auch schon Angst und Sorge, dass der Sozialschutz weniger oder niedriger wird.
Im Zuge der Begegnungsreise gab es die Möglichkeit, die Schokoladenfabrik Bucuria zu besuchen. Ein Traditionsbetrieb sozusagen, der gewerkschaftlich organisiert ist. Das Unternehmen wurde an einen russischen Unternehmer verkauft. Die Produktionskapazitäten werden nicht ausgeschöpft, weil die Arbeitskräfte fehlen. Nach dem Rundgang gab es einen Austausch mit Vasili Mamaliga, dem Vorsitzenden der Fachgewerkschaft für Landwirtschaft und Verarbeitungsindustrie.
Noi suntem cu dumneavoastră la unitatea prelucrătoare, societatea pe acțiuni Bucuria.
Und wir befinden uns heute bei der Fabrik Bucuria.
În cadrul federației 70%.
In unserer Föderation 70% von Betrieben sind vom Verarbeitungsbereich. Verarbeitungsbetriebe. 30% der Betriebe sind Landwirtschaftsbetriebe und wir decken etwa 50% in allen Betrieben, die Mitglieder sind.
La unitatea unde noi suntem, 30% der acoperire sindicală avem.
In dem Betrieb, wo wir uns befinden, decken wir nur 30% gewerkschaftlich ab.
Dar în creștere. Ultimul moment în creștere.
Wir wachsen aber ständig.
Sie haben vorhin über die Herausforderungen gesprochen für Ihre Branche im Zusammenhang mit dem Weg zum EU-Beitritt.
Dumneavoastră ați vorbit anterior despre provocările cu care vă confruntați în contextul aderării la Uniunea Europeană. Also die größte Herausforderung ist, dass wir die Gesetzgebung jetzt anpassen müssen an die europäischen AKIs, aber unsere Regierung ist der Meinung, wir müssen alles ändern und wir finden, dass das nicht korrekt ist. Wir müssen das, was wir haben, anpassen, verbessern, damit wir jetzt nicht unsere Vertretung sozusagen niedrigen, sondern doch erhöhen können. Und das sind 35 Punkte als Anforderungen, die wir bearbeiten müssen.
Vor der Rückreise habe ich Marc Hangler, einen der Teilnehmer, zu seinen Eindrücken befragt. Er ist Vorsitzender für den Fachausschuss Chemie an der Arbeiterkammer Wien.
Also Kurzversion, es war super geil. Warum war es super geil? Ich habe mir am Anfang erwartet, dass wir da die Kultur der Leute kennenlernen hier, der Bevölkerung. Und auch mit den Menschen zu tun haben, die sich eben mit Arbeitsrecht und Kollektivvertragsthemen und Ähnlichem beschäftigen. Und diese Erwartungen wurden total erfüllt. Moldau ist ein irrsinnig interessantes Land, weil die Menschen... weil die Gesellschaft gerade im Umbruch ist. Und wir haben die Gelegenheit, das zu begleiten. Und das habe ich jetzt ganz konkret erlebt, was da eigentlich passiert mit dieser EU-Annäherung. Da ist ja die Gewerkschaft auch ganz stark davon betroffen. Das wissen viele nicht. Und das habe ich jetzt erfahren.
Im Oktober 2025 besuchte eine Gruppe von 10 Personen die Republik Moldau. Im Fokus standen gewerkschaftlicher Austausch und das Kennenlernen von Arbeits- und Lebensbedingungen. Ermöglicht wurde diese Reise als Aktivität im Rahmen des Projekts Menschenwürdige Arbeit, lebenswerte Welt und mit finanzieller Unterstützung der Austrian Development Agency. Die Sendung ist nachzuhören über www.fro.at, über cba.media sowie auf solidar.global. Durch die Sendung führte Sandra Hochholzer.
Begegnungsreise in die Republik Moldau. Das war eine Sendung von Radio Froh. Und hier seid ihr bei Radio Dreieckland. Das war die Sendung Fokus International.
Scheiße, keiner da. Radio Dreieckland braucht Verstärkung. Werde Mitglied unter www.rdl.de.